Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist nämlich Mittwoch. Mittwoch, der 17. März.
Historisch war es üblich, für Unglück, gegen das man sich nicht wehren konnte, einen Sündenbock zu suchen. Die Politik ganz allgemein bietet sich in modernen Zeiten offenbar dafür an. Mir tut das Ganze als gutmeinender Volksvertreter in der Seele weh.
So klang der Bundestagsabgeordnete Dr. Georg Nüßlein, der mittlerweile seine Partei, die CSU, den Bundestag und auch sein Wohnhaus hat verlassen müssen. Er schlüpfte aus Gründen der Tarnung bei einem Freund unter mit neuem Auto und neuem Handy. Heute Morgen befasst sich die Augsburger Allgemeine und gestern Abend das ARD-Magazin Report München mit diesem ehemaligen Unionsfraktionsvize, der 600.000 Euro Provision für ein Maskengeschäft kassierte. Er hat dafür eine Beteiligungsfirma in Liechtenstein genutzt. Der Staatsanwalt, der Generalstaatsanwalt, ermittelt und der liechtensteinische Premier Adrian Hasler hilft den Ermittlern dabei.
Für mich ist es ein Paradebeispiel, dass eben Liechtenstein sich gewandelt hat und auf diesem Gebiet auch seinen Beitrag leisten kann, um solche Fälle aufzudecken und ich hoffe auch in Zukunft zu verhindern.
Laut Report ist diese Beteiligungsgesellschaft deshalb gegründet worden, um hier die Geschäfte eines Politikers zu verschleiern. Und Nüßlein, auch das berichtet die ARD, ist nicht der einzige Abgeordnete, der eine Beteiligungsgesellschaft sein eigen nennt.
Eine exklusive Auswertung ergibt, mindestens 13 Bundestagsabgeordnete nutzen eine solche Konstruktion. Viele von ihnen bei der CSU. Mit Georg Nüßlein hielten 6,5% der Abgeordneten Anteile an Beteiligungsfirmen. Linke und Grüne keine.
Nüßlein war kein Einzelfall und auch kein Einzeltäter. Das wiederum berichtet heute Morgen die Augsburger Allgemeine. Sie hat ihn und sein Netzwerk enttarnt. Denn Nüßlein nutzte weitere CSU-Spezels für dieses und offenbar auch für andere Geschäfte. Und die Verträge machte der ehemalige CSU-Justizminister im Freistaat, Alfred Sauter, ein Mann, der aus einfachen, aus bäuerlichen Verhältnissen stammt.
Es war ein wunderschönes Leben. Ich bin da aufgewachsen, auf dem Bauernhof. Da gab es Kühe, Schafe, Pferde. Es gab natürlich auch schöne Schweinchen, die immer geschlachtet worden sind. Da gab es eine große Schlachtpartie.
Fazit, die Maskenaffäre ist womöglich nur die Spitze eines Eisberges. Nur schemenhaft erkennen wir bisher den gesamten Umfang und auch die Tiefe. Aber Vorsicht, Union, erhöhte Unfallgefahr. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Das interessante Konzept von No Covid bespreche ich mit drei Menschen, die es mit entworfen haben. Initiator Professor Matthias Schneider, Impfexperte Markus Bayer und die Wissenschaftsmanagerin Denise Feldner.
Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, um Leute auch mitzunehmen, ihnen zu zeigen, dass die Dinge, die man tut, auch wirklich greifen und zu Ergebnissen führen, die ihren Lebensalltag wieder besser machen.
Außerdem Börsenreporterin Sophie Schimanski spricht über den wichtigsten Spieler in der amerikanischen Volkswirtschaft, nämlich den Konsumenten. Und wir schütteln den Kopf darüber, dass die Bundesregierung laut Spiegel um ein Haar noch mehr Millionen bei Wirecard hat versenken wollen. Und wir ziehen den Hut vor einem Rekordmusiker, von dem ich noch nie gehört hatte und der jetzt in den Billboard-Charts die Beatles überholt hat. Eine Welt ohne Corona. Klingt nach Wolkenkuckucksheim, ist aber die Basis eines wissenschaftlichen Konzepts. No Covid heißt es. Und es ist auch den Spitzenpolitikern in Berlin, der Bundeskanzlerin, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts und vielen anderen sehr wohl bekannt. Das Papier wurde im Kanzleramt und auch beim RKI tatsächlich wohlwollend aufgenommen. Warum? Weil es durch Stringenz und eine gewisse Radikalität im Denken besticht. Es kommt gerade jetzt, wo die bisherige, die traditionelle Strategie der Regierung nicht wirklich funktioniert, zum rechten Zeitpunkt. Monatelanger Lockdown und die Infektionszahlen schießen nach oben. Eine neue Dynamik im Infektionsgeschehen. Also, da ist Kritik an der Regierung zulässig, um nicht zu sagen geboten. Und die Frage, was genau steckt in diesem neuen Konzept? Meine Kollegin Franziska von Haaren fasst No-Covid für Sie kurz zusammen.
Erstens, das Virus soll nicht mehr nur eingedämmt, sondern eliminiert werden. Ziel ist eine nachhaltig niedrige Inzidenz, im Idealfall null. Zweitens, ergänzend zu Hygieneregeln und Abstandsgeboten setzt No-Covid auf Früherkennung durch umfangreiches Testen. Der Einzelne soll, sobald er erste Symptome verspürt, sich selber testen und sich eigenverantwortlich in Quarantäne begeben. Drittens. Die Behörden sollen durch Nutzung digitaler Technologien in die Lage versetzt werden, das Infektionsgeschehen rückverfolgen und damit kontrollieren zu können. Es geht um ein lokales Ausbruchsmanagement. Viertens. Vom Virus befreite Zonen sind grüne Zonen. Dort werden umfassende Lockerungen in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht. Fünftens. In den roten Zonen wird das Infektionsgeschehen durch die Isolation der Infizierten und die schnelle und harte Schließung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens unter Kontrolle gebracht. Immer auf Basis von wissenschaftlicher Evidenz. Sechstens. Zwischen roten und grünen Zonen werden Pufferzonen eingerichtet. Personen, die zwischen der Corona-freien und der Corona-infizierten Zone pendeln, unterliegen besonderen Auflagen und Kontrollen.
Ich habe Kontakt aufgenommen zu jenen Menschen, die sich No-Covid ausgedacht haben. Und drei davon hören wir jetzt im Gespräch. Professor Matthias Schneider ist Physiker an der Uni Dortmund und der Initiator. Dr. Markus Bayer ist Landesvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes und Denise Feldner ist Wirtschaftsjuristin und Wissenschaftsmanagerin. Sie hören jetzt eine kostenlose Kurzversion, die gesamte, dann allerdings rund einstündige Konversation mit diesen sehr interessanten Menschen. Menschen, die das Wort Alternativlosigkeit für sich nicht akzeptieren wollen, gibt es am Samstag auf thepioneer.de. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Frau Feldner, Herr Dr. Bayer und Herr Professor Schneider von der No-Covid-Initiative. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können.
Guten Morgen.
Hallo. Guten Morgen.
Im Moment läuft ja alles, was Sie sich wünschen, in die ganz andere Richtung. Der Inzidenzwert, der sinkt nicht, sondern der steigt. Und der Lockdown wird nicht verschärft, sondern es wird gelockert, all überall. Wie fühlen Sie sich in diesem Augenblick?
Also vom Prinzip her sind wir natürlich enttäuscht darüber, dass wir mit unseren Vorahnungen recht behalten haben. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Ansporn zu vermitteln, was anders laufen müsste und sollte in der Strategie, die wir in diesem Land fahren.
Sie sind ja der Impfexperte in der Truppe. Sagen Sie einen Takt zu dem ausgesetzten Verimpfen von AstraZeneca. Richtige Entscheidung?
Mit all dem, was ich an Zahlen jetzt weiß, halte ich die Entscheidung nicht für richtig.
Warum nicht? Weil die Grundgesamtheit derer, die da erkrankt sind, zu klein ist.
Ja. Das Impfen zeigt ja von den Zahlen, die uns jetzt schon vorliegen aus Israel, aus Großbritannien, wo großflächig geimpft wurde, dass sehr viele 10.000 schweren Fälle und Todesfälle verhindert wurden. Und in so einer riesigen Impfkampagne gegen eine Pandemie gibt es natürlich Abwägungen, die individuell dramatisch sein können, aber die schon als Ganzes betrachtet werden können.
Frau Feldner, wie ist Ihre Gefühlslage? Sie sind Expertin für Risikomanagement, Juristin.
Also ich teile die Einschätzung des Kollegen. Auch ich bin ein bisschen enttäuscht und gleichzeitig machen mir Personen auf der lokalen Ebene in Deutschland großen Mut. Unter anderem der Bürgermeister von Rostock oder auch der Bürgermeister von Potsdam, die lokal gegensteuern, dagegen, dass die Inzidenzen weiter durch die Decke schießen und meines Erachtens nach Aspekte unserer Strategie schon umsetzen, seien es Testkonzepte oder gesteuerte Kita-Öffnungen. Das sind die Personen, die mir im Moment ehrlich gesagt Mut machen.
Herr Professor Schneider, Sie sind einer der intellektuellen Köpfe dieser No-Covid-Initiative. Was ist der Kern vom Kern der No-Covid-Strategie?
Sehr gerne. Die Idee in der Low-Covid ist, dass man dort, wo die Situation sicher ist, also zum Beispiel in einem Landkreis, und die Inzidenzzahlen klein sind, versucht, möglichst schnell wieder sicher zu öffnen. Also es ist eine Strategie, die darauf abzielt, möglichst große Teile des Landes wieder in die Freiheit zu lassen. Also einen Lockdown möglichst effizient und kurz zu gestalten. Das ist eine Optimierung des Lockdowns. Sodass dort, wo man Gebiete hat, das ja keiner nachvollziehen kann, wenn die Inzidenzen ja extrem klein sind, sagen wir ja schon im Bereich von 10 oder auch von mir schon bei 20, und der Landkreis wird behandelt, als wäre die Inzidenz bei 200. Das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen. Und dafür haben wir ein Konzept, wie man durch Testen, wie man durch Tracing und wie man durch die Kombination von verschiedenen Schutzschichten sozusagen eine grüne Zone schützt. Und dann in dieser, also diese grüne Zone ist die Zone eben, die sicher öffnen darf. Und die muss dann geschützt werden. Also das ist die Grundidee und dann die Hoffnung, dass dieses Element, die schaut, da drüben sitzen sie in der grünen Zone, dass das natürlich dazu anspornt, selber auch eine grüne Zone zu werden und dann so ein grüner Teppich sich förmlich übers Land aufrollt. Also von lokal auf die Landesebene. Das ist die Grundidee.
Aber so ein bisschen hatte ja Frau Merkel auch die Idee, dass man durch den Lockdown in der Tat sozusagen die Zahlen runterbekommt, durch Testen, durch Impfen, durch Kontaktnachverfolgung im Prinzip Deutschland wieder in eine grüne Zone verwandelt. Heute müssen wir alle feststellen, das hat fürs große Ganze jedenfalls so nicht funktioniert. Man kann das Gefühl bekommen, dass der Regierung das Pandemiegeschehen entglitten ist.
Was man zumindest sagen kann aus unserer Sicht ist, dass man sich ein bisschen in einem Zahlengewirr verheddert hat. Und das ist auch einer der Grundansätze von uns, zu sagen, man muss eine Risikoinzidenz von null anstreben, mal als ein Ziel. Das ist wie beim Rauchen aufhören. Mit 100 oder 50 oder 35 in der Woche wird es schwierig, das Ziel zu erreichen. Und wir erleben das ja auch, dass die Menschen vor Ort diese Zahlendiskussion auch gar nicht mehr so wirklich verstehen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und die Konsistenz und Verlässlichkeit der Maßnahmen. Da werden Maßnahmen beschlossen und zwei Wochen später wird in dieser und jener Region dann aber wieder was ganz anderes gemacht. Klare Ziele und Verlässlichkeit ist ein Kernstück unserer Strategie auch.
Was ist schiefgelaufen? Die Leute haben das Gefühl, sie haben ihr Bestes gegeben. Wir haben nicht geshoppt. Der Unterricht findet in Pelzmänteln oder gar nicht statt, weil dauernd gelüftet wird. Viele machen Homeoffice den ganzen Tag und trotzdem schießen die Zahlen durch die Decke. Das weckt Zweifel an der Idee, dass ein Lockdown die Zahlen tatsächlich runterbringt. Weiß der Teufel, wie wir es beim ersten Mal hinbekommen haben, aber jetzt scheint das doch nicht zu wirken.
Also die Stärkung der regionalen Verantwortung und des regionalen Spürens. Wir merken es doch in unserem Gespräch gerade auch. Wir reden über die Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden. Aber vielleicht ist es gar nicht die Strategie, die funktionieren kann, von Berlin aus versuchen, die Pandemie vor Ort zu lösen. Also die Rahmenbedingungen ja, aber letztlich geht es darum, vor Ort zu ertüchtigen und Ziele zu haben und gemeinsam was zu erreichen. Ich erlebe das in meinem täglichen Arbeiten schon noch so, dass die Leute ja auch teilweise frustriert sind, weil sie nicht das Gefühl haben, dass das, was sie einzeln tun, zu einem gemeinsamen Ziel führt. Und da ist vielleicht auch der an dieser Stelle ein gewisser Zentralismus nicht das, was weiterhelfen wird.
Das ist kein Gefühl der Leute, dass es nicht funktioniert. Das sind Zahlen, die kommen jeden Morgen vom RKI. Die Todeszahlen gehen Richtung 80.000. Wir waren kurz vor Weihnachten bei 23.000. Also das ist kein Gefühl. Es funktioniert einfach nicht. Jedenfalls nicht so, wie die Menschen sich das wünschen.
Dem muss man leider beipflichten, dass der letzte Lockdown so nicht erfolgreich gewesen ist. Beispielsweise haben sich im letzten Frühjahr 35% weniger Personen im Office befunden, also wirklich in den Betrieben, als es dieses Mal der Fall gewesen ist. Wir haben viel mehr Mobilität gehabt und der Lockdown ist in diesem Frühjahr oder in diesem, also von November an bis jetzt, nicht so konsequent durchgeführt worden wie der erste Lockdown. Das heißt, man kann ihn so nicht richtig vergleichen. Und gleichzeitig hatten wir viel mehr Infektionen, mit denen wir in den zweiten Lockdown gegangen sind. Auch dies ist keine Größe, die wir vergleichen können. Deswegen ist der erste Lockdown mit einem anderen Ergebnis geändert, als wir es jetzt haben. Und weil wir jetzt an dieser Situation stehen und sehen, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, nicht wirksam waren, schlagen wir mit unserem Konzept ein Maßnahmenpaket vor, von dem wir ausgehen, dass es wirksam ist, weil es schon belegt wurde in verschiedenen anderen Staaten, auch in nordischen Staaten in Europa. Das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen. Das ist das, was ich mit Perspektivwechsel meine. Und wenn ich da vielleicht noch einen kleinen Satz hinten dran fügen darf, was die Grundrechtebelastung anbelangt, über die ja auch oft diskutiert wird. Die Situation, in der wir uns jetzt befinden, heißt Jojo-Lockdown. Wir gehen von Woche zu Woche, schauen wir, wie entwickeln sich die Zahlen. Wir gehen raus, wir öffnen. Wir werden vielleicht aber auch wieder schließen, wenn die Zahlen weiter nach oben gehen. Dies vertieft die Grundrechtseinschnitte. Das, was wir vorschlagen, ist ein konsequentes Konzept, das Wirksamkeit und Nachhaltigkeit entfalten kann und deswegen die Grundrechte auf Dauer nicht so stark in Anspruch nimmt, wie wir es im Moment haben.
Aber Frau Feldner, da gleich eingehakt. Was bedeutet das konkret? Effektiv, nachhaltig sind heute ohne diese beiden Worte, macht's kein Politiker. Aber was heißt das jetzt konkret? Die Politik möchte eigentlich öffnen, weil die Bevölkerung öffnen möchte. Sebastian Kurz hat das für Österreicher klipp und klar eigentlich gesagt. Ich mache jetzt das, was die Leute wollen. Wir laufen Richtung Ostern zu. Aber was genau würden Sie der Politik jetzt empfehlen? Was in den nächsten 3 Wochen?
Erstens, ich würde den Prozess verschnellern und präzisieren. Im Moment ist es so, dass wir zwischen der Infektion und der Bekanntgabe der Ergebnisse zwischen 4,5 bis 9 Tage verlaufen lassen. In dieser Zeit werden Infektionen weiter übertragen. Diesen Prozess stark runterzufahren, hilft sofort. Jeder einzelne Tag hilft, weitere Infektionen zu verhindern. Das ist das Erste, was ich tun würde.
Ja, es ist in der Kommunikationsstrategie, wenn man das weiterdenkt, schon noch so, den Menschen ein Gefühl dafür zu geben, dass eben genau das, ich verspüre ein Kratzen im Hals, ein Husten, einen Kopfschmerz, jetzt gehe ich nicht noch schnell was einkaufen oder warte bis Montag, sondern dass das wirklich ein essentieller Teil der Pandemiebekämpfung ist, sich sofort eine Testmöglichkeit zu suchen, sich zu isolieren. Also das kann man auch ganz konkret nachrechnen. Und das ist auch eine Handlungsoption. Viele Menschen sind ja auch deshalb zu Recht sehr negativ gestimmt, weil sie eigentlich ihre individuellen Handlungsmöglichkeiten an Grenzen sehen und sich dem ausgeliefert fühlen. Da gibt es aber noch ganz viel auch zu tun. Und die Gesellschaft muss aber das Angebot machen, dass dann auch an jedem Tag getestet werden kann, dass dann auch eine Betreuung für die Menschen da ist, die in Isolierung sind. Das sind die nächsten zentralen Schritte. Damit kann man sehr gut eine Welle auch wieder unterbrechen, wenn jedes Symptom sofort getestet wird und auch isoliert wird und unterstützt wird.
Trotzdem, die Zahlen entwickeln sich, wie sich die Zahlen entwickeln. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Gehör finden in der Politik, bei Frau Merkel, beim Gesundheitsminister?
Also wir sind sicher von unterschiedlichen Stellen gehört worden und wir gehen auch davon aus, dass unser Papier in Ansätzen gelesen wurde. Aber wir würden uns sicher noch mehr Gehör wünschen. Setzen aber auf die Pilotregion. Mhm. Diese Pilotregionen, die können für uns ein wunderbarer Kristallisationspunkt werden. Und wir hatten da so dieses Motto, einfach machen, einfach anfangen. Und so weit sind wir zum Glück gekommen, dass es Regionen gibt, die jetzt einfach mal anfangen.
Und da ist es tatsächlich so, dass es nicht nur gelesen wird, sondern dass wir auch gefragt werden, um Unterstützung gebeten werden und wirklich ganz konkret Maßnahmen einführen helfen oder dabei beraten, wie man das tun kann, um eine Wirksamkeit zu erlangen. Also es ist, glaube ich, so, dass wenn von der Bundesebene im Moment Maßnahmen vorgeschlagen oder angeregt oder verfügt werden, kommen die ja nicht in der Stadt an oder in der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde das selber etabliert, Systeme aufbaut, ist eine ganz andere Wirksamkeit gegeben. Und das ist eigentlich auch das, wo wir hinwollen, dass es auf der lokalen Ebene eine Wirksamkeit gibt eines Maßnahmenpaketes, das dann dazu führt, dass es eine grüne Zone wird. Das ist eigentlich die Idee des Konzeptes. Es geht um Nachhaltigkeit und um Wirksamkeit. Und ich glaube, dass hauptsächlich das im Moment an dem Punkt Wirksamkeit halt krankt. die Impfstrategie ist nicht wirksam, die Teststrategie ist nicht wirksam, der Lockdown war nicht wirksam und das lässt die Leute verzweifeln. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, um Leute auch mitzunehmen, ihnen zu zeigen, dass die Dinge, die man tut, auch wirklich greifen und zu Ergebnissen führen, die ihren Lebensalltag wieder besser machen.
Die ausführliche Version unseres Gespräches würde uns alle heute Morgen überfordern. Daher lade ich Sie am Samstag zu einem Morning Briefing Sonderpodcast-Spezial ein auf thepioneer.de. Da geht es dann auch um die grüne und die rote Zone, in die unser Land geteilt werden soll. Um den Unterschied zwischen der bürgerlich geprägten No-Covid-Initiative und der von Linken gegründeten Gruppe Zero Covid. Die nämlich möchte alle Besserverdiener und Besitzer von Haus und Hof für den Lockdown zur Kasse bitten.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, da steckt das vorläufige Aus von AstraZeneca, dem Impfstoff, dem Politiker noch ganz schön in den Knochen. Und da folgt schon das nächste Dilemma. Denn nächste Woche sollen Bund und Länder eigentlich über die Öffnungen bei der Außengastronomie, bei den Kinos, Theatern und so weiter beraten. Aber daraus wird wohl nichts. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Michael, guten Morgen, du weißt mehr.
Ja, guten Morgen, Gabor. Gestern haben die Chefs der Staatskanzleien getagt. Das sind so etwas wie die Vorbereiter der Großen. Und es geht um die nächste Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche. Und das große Thema ist die Notbremse.
Was für eine Notbremse? Was ist das? Ich kenne die Schuldenbremse. Was ist die Notbremse?
Ja, die Ministerpräsidenten haben ja mit der Kanzlerin beim letzten Mal besprochen, sollte es in einem Bundesland doch wieder über die 100er-Inzidenz kommen, also 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen, dann müssten diese Länder getätigte Öffnungen wieder zurücknehmen. Und das wollen einige Länder aber nicht.
Weil?
Naja, weil sie sagen, die Eltern und die Lehrer und die Schüler, die sind natürlich völlig im Chaos, wenn wir die geöffneten Schulen jetzt wieder schließen, nur weil wir gerade bei einer 117er Inzidenz sind. Das Problem ist allerdings, 3 Bundesländer haben bereits eine Inzidenz über 100. 2 weitere werden es wohl nächste Woche erreichen. Insofern, es geht mal wieder um Auf und Ab, um Jojo, genau das, was die Kanzlerin eigentlich verhindern wollte.
Und was genau kann dann nächste Woche beschlossen werden? Die Außerkraftsetzung dieser Notbremse, ist das, was einige im Schilde führen?
Nein, ich glaube, es wird so kommen, wie es immer öfter gekommen ist in diesen Runden. Einige werden ihr eigenes Ding machen. Es wird Länder geben, die machen die Schulen einfach nicht wieder zu, obwohl sie sich eigentlich darauf verpflichtet haben. Und das andere große Thema wird sein, die Urlauber, die Osterferien sind vor der Tür und viele Menschen wollen verreisen in die Länder, die jenseits von Deutschland bereist werden dürfen. Und da gibt es jetzt aktuell den Plan, diese Menschen, wenn sie zurückkommen nach Deutschland, mit einer Quarantäne zu belegen. Also da ist Sprengstoff drin nächste Woche.
Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Gefühle und Gelüste nach Öffnung nicht zur wahren Infektionslage in Deutschland passen, wenn das RKI vor einer 300er-Inzidenz warnt und vor einer dritten Welle. Dann hätte man das Gefühl, dass Ostern nicht Öffnung, sondern ein Hammer-Lockdown folgt. Ist das denkbar, deiner Einschätzung nach?
Ja, Gabor, du hast völlig recht. Eigentlich müsste das passieren. Aber niemand will das, weil die Öffnungslust so groß ist, der Frust über die Politik so groß, dass sich niemand einen scharfen Lockdown traut. Eigentlich müssten wir Ostern alle zu Hause bleiben. Kein Länderchef wird das aber den Menschen zumuten wollen. Insofern wird es Öffnungen trotz hoher Inzidenzen weitergeben. Das ist das Dilemma der aktuellen Corona-Politik.
Und dann schauen wir um die Ecke und stellen fest, wie nach Weihnachten ja auch, hoppsala, da endet gar nichts, sondern da kommt eine neue Verschärfung. Ist das deiner Einschätzung nach denkbar, dass nach Ostern, nach diesem, naja, Frühling der Gefühle, dann doch wieder der 4. Lockdown folgt?
Ich glaube das nicht, Gabor. Es ist nicht mehr durchsetzbar. Es will niemand, kein Länderchef will einen erneuten Lockdown. Und deswegen heißt die Marschroute ja impfen und testen, testen und impfen. Wenn wir das in den Griff kriegen, so ist die einhellige Meinung, müssen wir den 4. Lockdown auch nicht mehr ertragen.
Dein Wort in Gottes Ohr. Ich bedanke mich für diese Information, Michael.
Tschüss, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Es gibt frische Konsumerdaten aus den USA und einen Stimulus-Check gibt es auch, aber auch eben nur in Amerika. Einen schönen guten Morgen nach New York. Hallo, Sophie.
Hi, guten Morgen.
Was genau besagen diese neuen Daten? Wie steht der Konsument gerade da?
Ja, gerade nicht mehr so gut wie Anfang des Jahres im Januar. Das macht aber total Sinn. Wir haben gestern die Retail Sales, die Einzelhandelsumsätze bekommen und sie sind im Februar um 3% gefallen. Erwartet hatte man, dass sie um 0,5% sinken. Und im Januar sind sie im Kontrast dazu um 5% angezogen. Aber wie gesagt, das macht Sinn, denn da haben die Leute ihre Stimulus-Checks rausgepustet. Und im Februar gab es keine. Im März wird es ja eben jetzt eine neue Runde geben und ich rechne deswegen stark damit, dass der Wert für den März auch dann wieder stärker ausfällt. Und eine Online-Umfrage unter 430 Investoren, die auf Online-Broker-Plattformen sind und handeln, hat ergeben, dass die Hälfte der Befragten zwischen 25 und 34 Jahren vom Alter her plant, 50% ihrer Stimulus-Checks für Aktien auszugeben. Das hat die Deutsche Bank rausgefunden. Und sie schreibt weiter, dass so insgesamt bis zu 150 Milliarden Dollar eben in den Aktienmarkt fließen könnten.
Und dann, Sophie, lass uns doch noch einen Blick auf jenen Impfstoffhersteller schauen, der viel weniger Negativschlagzeilen produziert als AstraZeneca, nämlich Moderna aus dem US-Bundesstaat Massachusetts. Sophie, mit Blick auf den steigenden Kurs, profitiert die Moderna-Aktie von dem Trubel um AstraZeneca?
Also es mag eine Rolle spielen, weil natürlich nun weniger Impfstoff zur Verfügung steht in diesen Ländern, die AstraZeneca vom Markt genommen haben. Aber sie profitieren vor allem auch von eigenen Errungenschaften. Sie haben nämlich begonnen, ihren Covid-19-Impfstoff bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis unter 12 Jahre zu testen. Die Studie wird jetzt eben die Sicherheit und die Wirksamkeit von 2 verabreichten Dosen im Abstand von 28 Tagen bewerten und getestet werden etwa knapp 7000 Kinder in den USA und in Kanada. Der Impfstoff von Moderna ist, genau wie der von Johnson & Johnson, bislang nur für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen. Der Impfstoff von Pfizer und BioNTech für Personen ab 16. Und das heißt also, damit würde sich Moderna einen gänzlich neuen, bislang noch nicht abgedeckten Markt erschließen. Und die Aussicht gefällt Anlegern natürlich. Die Aktie kletterte gestern knapp 9%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Bundesregierung nochmal Millionen beim Pleiteunternehmen Wirecard versenken wollte, kurz bevor das Kartenhaus aus gefälschten Bilanzen in sich zusammenfiel. Das berichtet jedenfalls der Spiegel. Dem Magazin liegen geheime Mails und Informationen über ein brisantes Telefonat vor. Demzufolge habe der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jörg Kukies, versucht, eine Tochterbank der staatlichen KfW dazu zu bewegen, der strauchelnden Firma Wirecard unter die Arme zu greifen. So sollte die Insolvenz verhindert werden und, naja, diese Tochterbank aber winkte ab. Keine Hilfe, nicht für Wirecard. 2 Tage später kollabierte der einstige Börsenstar und brisant daran ist, dass zu dem Zeitpunkt ja schon klar war, dass fast 2 Milliarden Euro in der Wirecard-Bilanz fehlten. Trotzdem wollte der Staat hier offenbar Geld hineinstecken und sei es in Gestalt eben seiner KfW-Tochterbank. Aber warum um Himmels Willen? Der Mann, Jörg Kukies, war früher Goldman Sachs-Chef hier in Deutschland. Kurz und gut, die Angelegenheit bleibt begründungspflichtig.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein Künstler, den ich bis dahin gar nicht kannte, etwas Historisches geschafft hat. Dass selbst Größen wie den Beatles, den Rolling Stones, Michael Jackson und Ariana Grande verwehrt geblieben ist. Drake heißt dieser Musiker. Er stammt aus Kanada und was er geschafft hat, hat selbst die Radiokollegen des Senders Breakfast Club Power in den USA beeindruckt.
He is the first artist to ever debut 3 tracks simultaneously in the top 3. So congratulations to him.
Okay, let's shout to Drake. Let's stay here for a second. I have thoughts.
Oh, boy. Okay. Oh, my God. What are these thoughts?
I have 3 thoughts.
Okay, I'm here.
Number
is one of them, congrats.
Well, number one, first off, congrats to Drake. Drop on the clues bombs for Drake. That is an incredible feat. I asked a question a few months ago and the question was simply, are we still in a Drake era?
Wenn man jetzt in die Billboard-Charts, also die Hitparade der meistverkauften Songs in den USA schaut, dann steht da ganz aktuell auf Platz 3.
Drake featuring Rick Ross mit Lemon Pepper Freestyle.
Auf Platz 2.
Drake featuring Lil Baby mit Wants and Needs.
Und auf Platz 1.
Drake mit What's Next?
Das alles sind 3 Neueinsteiger, die jetzt die Charts dominieren von einem einzigen Künstler. Das hat noch keiner geschafft. Aber wer bitteschön ist dieser Drake? Naja, der junge Mann ist 34 Jahre alt, stammt aus Toronto, er nennt sich einfach Drake und rappt und macht Rhythm and Blues Musik, die Spaß macht. Er bringt uns nicht zum Verzweifeln, sondern zum Schweben. Gottes Plan. God's Plan ist sein wahrscheinlich bekanntester Song. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, yes. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, nope. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, road, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah.